Lukas 13 von Vers 10 lesen wir heute. Ich habe das Thema der Predigt so überschrieben: Setze alles daran, ins Reich Gottes zu kommen. Das ist so ein bisschen das, was der Vers hier besagt. Ich mache hier eine Predigtreihe, ne, über das Lukas-Evangelium. Das heißt, ich suche mir das nicht aus, die Themen. Aber mir ist schon aufgefallen, dass seit Kapitel 9 ist der Ton im Lukas-Evangelium ziemlich streng. Ist halt so. Und wenn man eine Predigtreihe macht, ja, dann macht man es eben. Ne? Es geht auch noch so weiter, bis Kapitel 19. Setze alles daran, ins Reich Gottes zu kommen. Der erste Punkt: Gottes Reich ist jetzt schon angebrochen und setzt sich unwiderstehlich durch. Vielleicht nochmal zum Begriff Reich Gottes. Darunter verstehen die Christen unterschiedliche Dinge. Die einen denken an den Himmel, an Wolken. Mit dem Reich Gottes meint Jesus so viel wie die Herrschaft Gottes. Das ist im Griechischen ein Wort, und manchmal ist es eher so ein Ort und manchmal ist es so eine Art Herrschaftsbereich. Also das Reich Gottes, das ist der Bereich, wo Gottes Herrschaft Gültigkeit hat. Und zwar Gottes gnädige Herrschaft. Gott herrscht natürlich über alles, aber in seinem Reich, da erfahren die, die drinne sind, seine Gnade. Also, setze alles daran, in dieses Reich zu kommen. Lukas 13 von Vers 10, wir lesen dann heute bis Vers 35. Es ist ja auch erst 20 nach 10. Einmal sprach Jesus am Sabbat in einer Synagoge. Nun war dort eine Frau, die seit 18 Jahren von einem Geist geschwächt wurde. Sie war verkrümmt und unfähig, sich aufzurichten. Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte zu ihr: Frau, du bist von deiner Krankheit befreit worden. Er legte ihr die Hände auf. Sofort wurde sie aufgerichtet und pries Gott. Der Synagogenvorsteher ärgerte sich darüber, dass Jesus die Heilung gerade am Sabbat durchführte. Er erwiderte darauf, indem er zur Volksmenge sagte: Es sind 6 Tage, an denen gearbeitet werden soll. Kommt an einem dieser Tage, um euch heilen zu lassen, aber nicht am Tag des Sabbats. Der Herr entgegnete ihm: Ihr Heuchler! Jeder von euch bindet doch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Futterkrippe los und führt ihn zur Tränke. Aber diese Frau hier ist eine Tochter Abrahams und wurde vom Satan 18 Jahre gebunden. Sollte sie nun nicht gerade an einem Sabbat von dieser Fessel befreit werden? Als Jesus dies gesagt hatte, standen seine Gegner beschämt da. Aber die ganze Volksmenge freute sich über all die wunderbaren Taten, die durch Jesus geschahen. Bis dahin, erst einmal. Es ist ein altbekannter Streit, der wird auch hier im Lukas-Evangelium nicht zum ersten Mal berichtet. Jesus heilt an einem Sabbat jemanden und die jüdischen Schriftgelehrten haben damit Probleme. In ihren Augen ist es am Sabbat nicht geboten, Menschen gesund zu machen, zu heilen. Und Jesus weist sie einmal mehr darauf hin, dass der Sabbat, ja, was ist eigentlich der Sabbat im Vergleich zu den anderen Tagen? Also wenn es darum geht, dass Menschen gerettet werden, sollte man da eben auch sagen, ja, also die Woche hat 6 Tage zum Arbeiten und es sind 6 Tage in der Woche da, an denen Menschen von Gott Hilfe und Rettung erfahren, und am 7. Tag ist Sabbat. Da tun weder Mensch noch Gott irgendwas. Ne? Also Jesus macht ihnen deutlich, wie absurd das ist, zu behaupten, dass die Aufrichtung der Herrschaft Gottes ausgerechnet am Sabbat ruhen sollte. Jesus sagt ihnen, also wenn es einen Tag gibt in der Woche von den 7, an dem Heilungen geboten sind, dann ist es der Sabbat. Ne, einmal mehr, hier diese Frau, die war jetzt 18 Jahre lang gekrümmt, also sie hatte irgendwie wahrscheinlich so eine Knochenerkrankung, konnte nicht aufrecht gehen, und jetzt macht Jesus sie an einem Sabbat gesund. Wenn man ganz an den Anfang der Bibel geht, 1. Mose 1, das 6-Tage-Werk und der krönende Abschluss mit dem Sabbat, das taucht hier jetzt in der Heilung auch auf, mehr oder weniger. Die Frau, die ist verkrümmt. Das heißt, sie kann nicht aufrecht gehen, sie ist entstellt als Ebenbild Gottes. 1. Mose 1, wir sind von Gott als seine Ebenbilder bestellt, geschaffen worden. Unsere Berufung ist es, Gottes Herrlichkeit zu empfangen und wiederzuspiegeln. Und diese Frau symbolisiert den Menschen, der in der Sünde gefangen und verkrümmt ist. Mit ihrer Körperhaltung stellt sie bildlich dar, wie der Mensch innerlich vor Gott bestellt ist. Er ist verkrümmt, er ist unfähig, seine Berufung wahrzunehmen, die er hat, nämlich Ebenbild Gottes zu sein. Und wenn Gott jetzt durch Jesus diese Frau aufrichtet, ne, also die geht erstmal, die ist richtig so gebückt und richtet sich auf, ein Sinnbild dafür, sie ist in dem Moment befreit worden, Gott mit ihrem Leben zu dienen. Die Heilung und der Glaube fallen bei ihr zusammen. Und dann erzählt Jesus zwei kurze Gleichnisse von Vers 18 an. Deshalb sagte nun Jesus, womit ist die Herrschaft Gottes zu vergleichen? Es ist wie bei dem Senfkorn, das jemand in seinem Garten in die Erde steckte. Es wuchs, bis es ein großer Baum war, und die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Jesus sagte noch einmal, womit soll ich die Herrschaft Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mengte ihn unter 30 Kilo Mehl. Der Sauerteig machte den ganzen Teig sauer. Jesus macht in diesen beiden Gleichnissen deutlich, dass sich die Herrschaft Gottes unwiderstehlich durchsetzt. Und zwar auf eine Art und Weise, die die meisten Zeitgenossen von Jesus, insbesondere die jüdischen Schriftgelehrten, so nicht erwartet haben. Die haben gedacht, wenn der Messias kommt, dann setzt er auf einen Schlag die Herrschaft Gottes gegen alle Feinde durch. Und Jesus sagt hier, es ist ein Überraschungseffekt. Wenn der Messias kommt und die Herrschaft Gottes aufrichtet, wie setzt sich diese Herrschaft Gottes immer weiter durch? Ja, wie so ein Senfkorn. Das ist wie bei einem Senfkorn. Man steckt es in die Erde und es wächst erst einmal langsam hervor. Und irgendwann hat man einen Strauch. Weiß jemand, wie Senf aussieht, wenn er wächst? Das sieht ähnlich aus wie Raps. Raps kennt er wahrscheinlich, ne? Im Mai die gelbe Rapsblüte. Im Herbst säen die Bauern immer schon Raps. Der blüht dann im Frühjahr und wird dann geerntet im Sommer. Ne? Meistens ist es so, die deutschen Bauern säen dann als Zwischenfrucht im Spätsommer und Herbst, da sehen sie dann Senf. Blüht auch gelb, hat aber eine etwas andere grüne Farbe. Also wenn er ausgewachsen ist, ungefähr so hoch. Vielleicht mal ein bisschen größer. Und jetzt sagt Jesus hier, es wuchs, bis es ein großer Baum war. Also richtig groß. Die Vögel des Himmels nisteten in seinen Zweigen. Also die Vögel des Himmels, so viel gemeint wie aus allen Richtungen des Himmels kamen die Vögel herbei und haben in diesem Baum genistet. Jesus durchbricht hier die Gleichnisebene. Ne? Plötzlich wird aus dem Senfstrauch ein riesengroßer Baum. Warum macht er das? Um ans Alte Testament anzuknüpfen. Prophet Daniel. Ne? Da hat der Prophet Daniel, also Gott hat dem König Nebukadnezar in einem Traum auch so eine bildliche Redeweise, da war von einem Baum die Rede, in dem alle Vögel des Himmels nisten. Und damals, in diesem Traum, war es so, dieser Baum symbolisierte die Herrschaft Nebukadnezars. Da war so ein Riesenbaum und alle Völker haben Unterschlupf gesucht bei Nebukadnezar. Da knüpft Jesus an und sagt, mit dem Reich Gottes, wenn Gott seine Herrschaft aufrichtet, ist es ähnlich wie mit diesem Baum bei Nebukadnezar. Es ist ein riesiger Baum. Und Menschen aus allen Völkern suchen Unterschlupf bei diesem Baum. Und dann gibt es natürlich noch eine Verbindung. Ne? Baum geht noch weiter zurück in der Bibel. 1. Mose 2, ne? Garten Eden. Und Jesus sagt, also mit der Ausbreitung der Herrschaft Gottes ist es so wie mit diesem Senfkorn am Anfang unscheinbar, man achtet kaum drauf. Aber am Ende hat es genau die Ausmaße, die Gott sich vorgenommen hat. Es ist Neuer Himmel, neue Erde am Ende. Das Gleiche verdeutlicht er dann in den Gleichnissen mit diesem Sauerteig. Meistens steht Sauerteig im Neuen Testament für etwas Böses. Also, Paulus zum Beispiel fordert die Gemeinde in Korinth auf, den Sauerteig auszufegen, also darauf aufzupassen, dass in der Gemeinde kein Sauerteig wirksam ist. Jesus selbst spricht an einer Stelle von dem Sauerteig der Pharisäer. Und es sind beide Male, bei Paulus und bei Jesus, wenn sie so vom Sauerteig sprechen, es sind Irrlehren gemeint. Und man soll sich hüten, diese Irrlehren zu hören und zu verinnerlichen. Weil wenn man sie erst einmal in die Gemeinde reinlässt, es dauert nicht lange, dann haben sie verheerende Wirkung. Aber jetzt, in diesem Gleichnis, benutzt Jesus das Bild vom Sauerteig positiv. Eine Frau nahm ihn und mengte ihn unter 30 Kilo Mehl. Der Sauerteig machte den ganzen Teig sauer. 30 Kilo Mehl, wahrscheinlich durchbricht Jesus hier wieder eine bestimmte Ebene. Also 30 Kilo für einen Haushalt ist wirklich viel. Die Frau bereitet, wenn sie 30 Kilo Mehl anmengt, dann bereitet sie ein Essen vor für ein ganzes Bankett. Und Jesus spricht auch gleich später von einer Art Bankett. Vom Bankett im Himmelsreich. Also Jesus macht klar, so jemand wie diese Frau, die am Sabbat geheilt worden ist und an Jesus glaubt, die ist schon im Reich Gottes drin. Menschen, die an Jesus glauben, sind schon drin und erfahren und nehmen dran teil, wenn dieses Reich Gottes sich immer weiter ausbreitet, unwiderstehlich. Aber jetzt stellt sich nochmal die Frage, wie kommt man da eigentlich rein? Klar, indem man an Jesus glaubt, aber was meint Jesus, wenn er sowas sagt? Setze alles daran, durch die enge Tür einzutreten. Und dieses setze alles daran meint so viel wie kämpfe darum. Also mobilisiere alle Kräfte, die du hast und konzentriere sie auf das eine wichtige Ziel, dass du am Reich Gottes teil hast, dass du da reinkommst und drin bleibst. Der Ausgangspunkt für das, was Jesus hier sagt, Lukas 13, Vers 22, Jesus zog weiter durch Städte und Dörfer, er lehrte und war auf dem Weg nach Jerusalem. Einmal fragte ihn jemand, Herr, werden nur wenige gerettet? Und diese Frage, werden nur wenige gerettet, die wurde im damaligen Judentum häufiger gestellt und manche Schriftgelehrten meinten, also wenn man jetzt die ganze Menschheit betrachtet, werden nur wenige gerettet. Also fast alle Juden, aber nur wenige, sehr wenige Nichtjuden werden gerettet. Und Jesus, der verschärft es. Und er verschärft es vor allem mit Blick auf seine eigenen Volksgenossen, die Juden. Jesus antwortete, setzt alles daran, durch das enge Tor hineinzukommen. Enges Tor oder enge Tür, ist egal. Gemeint ist ein Tor oder eine Tür auf ein Grundstück oder in ein Haus, in diesem Bild. Ne? Ich sage euch, viele werden versuchen hineinzukommen, werden es aber nicht schaffen. Bis einmal der Hausherr aufgestanden sein wird und die Tür verschlossen haben wird, dann werdet ihr draußen stehen, an die Tür klopfen und rufen, Herr, mach uns auf. Aber er wird euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Und ihr werdet einwenden, wir haben doch mit dir zusammen gegessen und getrunken und du hast auf den Straßen unserer Stadt gelehrt. Aber er wird euch antworten, ich weiß nicht, woher ihr seid. Geht mir aus den Augen, all ihr Täter der Ungerechtigkeit. Ja, werden jetzt nur wenige gerettet? Ist das schon die Antwort von Jesus auf die Frage? Werden nur wenige gerettet? Jesus antwortet gar nicht direkt drauf. Ist auch so ein bisschen spekulativ, die Frage, ne? Setzt alles daran, durch das enge Tor hineinzukommen. Heißt so viel wie, auch an den, der die Frage stellt, wie viele gerettet werden. Letztlich braucht dich das nicht zu interessieren, wie viele am Ende gerettet werden. Du musst dich darum kümmern, dass du gerettet wirst. Ja, also, natürlich haben wir alle einen Missionsbefehl, wir bereiten das Evangelium aus. Letztlich ist jeder Mensch selbst dafür verantwortlich, was er mit dieser Botschaft macht. Werden am Ende nur wenige gerettet? Für viele ist diese Frage dringlich, nur wenn sie natürlich an Angehörige denken, an Menschen, die sie lieb haben. Man möchte am liebsten, dass alle, die man kennt und lieb hat, gerettet werden. Und man kann auch mit diesem Anliegen immer wieder zu Jesus gehen, aber letztlich bleibt es dabei. Sie müssen alle durch das enge Tor. Das enge Tor, also Jesus spricht hier vom Reich Gottes, natürlich in bildlicher Weise als von einem Haus oder Grundstück. Dieses Grundstück, um auf dieses Grundstück, also bildlich gesprochen, ins Reich Gottes zu kommen, gibt es zwei Bedingungen oder zwei Einschränkungen. Die Tür ist klein, das Tor ist klein. Es ist unauffällig. Und die zweite Einschränkung, es ist nur für eine bestimmte Zeit offen. Der Hausherr hat eingeladen und irgendwann sagt er sich so, das war's jetzt, die Feier beginnt, ich mache jetzt die Tür zu. Und dann wird drin gefeiert. Und die, die draußen sind und hätten reinkommen können und es nicht wollten, die bleiben dann draußen. Und es gilt dann der Grundsatz, viele werden versuchen hineinzukommen, werden es aber nicht schaffen. Also die überlegen sich dann, also wenn es jetzt nicht durch dieses enge Tor geht, es wird ja wohl eine andere Möglichkeit geben, da reinzukommen. Und Jesus sagt, nee, die gibt's nicht. Diese bildliche Redeweise vom engen Tor, das wendet Jesus auf seine Jünger an und auf alle, die zu ihm gehören wollen, die ihm nachfolgen wollen. Es ist wie durch ein enges Tor. Wenn man das jetzt auf Jesus selber überträgt, also das ist gerade bei Lukas interessant, Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Er muss nach Jerusalem. Er selber muss auch durch ein enges Tor. Der Auftrag, den der Vater ihm gegeben hat, das ist ganz gezielt. Gerade bei Lukas wird das immer wieder, Jesus war entschieden auf dem Weg nach Jerusalem. Er muss dahin. Und genauso wie Jesus nach Jerusalem muss, damit Gottes Herrschaft aufgerichtet wird, müssen alle, die daran teilhaben wollen, auch durch so ein enges Tor. Und dieses enge Tor, das ist Jesus selbst. Und zwar der Jesus, wie er uns in den Evangelien präsentiert wird. Dieser Jesus, an den gilt es zu glauben. Dann kommt man ins Reich Gottes hinein. Wer am Ende nicht da hineinkommt, von dem sagt Jesus dann, von Vers 28, da werdet ihr dann weinen und mit den Zähnen knirschen. Wenn ihr Abraham, Isaak und Jakob und alle Propheten im Reich Gottes seht und selbst davon ausgeschlossen seid. Sie werden kommen von Osten und Westen und von Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tisch liegen. Dieses mit den Zähnen knirschen, bei Luther ist es so übersetzt mit den Zähnen klappern. Also, oder wir würden sagen, mit den Knien schlottern. Also Angst, ne? Aber es ist weniger Angst gemeint, sondern Wut. Also mit den Zähnen knirschen ist so wie, also man schäumt schier vor Wut, weil man nicht reinkommt. Aber es bringt nichts. Also man wird nicht reingelassen, nur weil man laut protestiert und vor Wut schäumt. Und es wird dann auch bei denen, die nicht reingelassen werden, so eine Art von Trauer geben. Aber es ist keine Trauer, wo irgendwie eigene Sünden bereut werden oder so, ne? Sondern das ist einfach nur, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ich jetzt nicht da reinkomme, oder? Ne, bei denen, die am Ende verloren gehen, da kann man sich das nicht so vorstellen, dass die, sobald sie wissen, oh, ich komme nicht rein, dass die dann alle anfangen, Buße zu tun. Also Umzukehr. Nee, das ist nicht der Fall. Also ihre Bosheit, ihre Selbstgerechtigkeit wird nur noch deutlicher zum Vorschein kommen. In Vers 29 gibt Jesus doch so einen Wink mit dem Zaunfall. Also Herr, werden nur wenige gerettet? Nee, es werden ziemlich viele gerettet. Also sie werden kommen von Osten und Westen, von Norden und Süden und im Reich Gottes zu Tisch liegen. Also Pi mal Daumen kann man sagen, also wenn man jetzt mal die Menschheit insgesamt nimmt, ne? Nicht alle werden gerettet, nicht mal die meisten werden gerettet, aber es ist ja auch nicht nur eine Handvoll, es sind viele. Es bleibt aber die Zuspitzung, die dieser Vers besagt. Sieh du für dich selber zu, dass du dabei bist. Und fang nicht irgendwelche Rechenspielereien an. Ne? Vers 30. Seid darauf gefasst, es gibt Letzte, die werden Erste sein, und es gibt Erste, die werden Letzte sein. Das ist vor allem an seine jüdischen Zuhörer gerichtet, vor allem an diejenigen, die eben meinen, weil sie leiblich von Abraham, Isaak und Jakob abstammen, gehören sie irgendwie automatisch dazu, zum Reich Gottes. Und da sagt Jesus, nein. Natürlich ist es ein Vorrecht, ihr seid Erste, weil ihr zu diesem Volk Israel gehört, in dem Gott sich über Jahrhunderte offenbart hat. Aber wenn ihr jetzt Jesus ablehnt, dann seid ihr nicht mehr Erste, sondern Letzte. Dann seid ihr draußen. Und es gibt Erste, es gibt Letzte, die werden Erste sein. Also Menschen aus allen Völkern, die über Jahrhunderte nichts von Gott erfahren haben. Die hören irgendwann das Evangelium und kommen in Scharen zum Glauben. Der letzte Punkt. Gott will, dass jeder gerettet wird, und gleichzeitig verwirklicht er einen ewigen Heilsplan. Lukas 13, Vers 31. Zu der Zeit kamen einige Pharisäer zu Jesus und sagten ihm, verlass diese Gegend und geh anderswohin, Herodes will dich töten. Er antwortete, geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe böse Geister aus und heile Kranke heute und morgen. Erst am dritten Tag werde ich am Ziel sein. Aber ich muss heute, morgen und auch am Tag danach meinen Weg noch fortsetzen, denn es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Der Herodes, von dem hier die Rede ist, das ist der Sohn von Herodes dem Großen gewesen. Herodes der Große, das ist der Herodes, der zur Zeit der Geburt von Jesus gelebt hat. Und jetzt sind wir eine Generation später, da ist es der sogenannte Herodes Antipas. Jesus bezeichnet ihn als Fuchs. Also wenn wir einen Menschen als Fuchs bezeichnen, dann kommt da irgendwie von der Versicherung oder so. Oder irgendwie ein schlauer Fuchs, also schlau, listig. Man muss aufpassen. Der zieht dann das Geld aus der Tasche. Hier ist wahrscheinlich was ganz anderes gemeint. Ein Fuchs ist so viel wie ein Möchtegern-Löwe. So kann man es übertragen. Herodes denkt, er ist, wer weiß, was für ein Herrscher. Und er ist aber nur ein sogenannter Vierfürst. Ein Viertelfürst. Und Jesus greift das auf. Ne? Also Herodes, du spielst sie hier ganz schön auf. Jesus macht in seiner Antwort an Herodes deutlich, dass sein Weg, der ihm vorgezeichnet ist, der kann nicht abgeändert werden. Der kann auch nicht beschleunigt werden. Der kann nicht verhindert werden, weder durch Herodes noch durch wohlmeinende Jünger oder dergleichen. Es ist undenkbar, sagt Jesus, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Jesus macht deutlich, er muss in Jerusalem umgebracht werden. Und auch nicht irgendwie. Also er stirbt da nicht an Grippe oder er muss hingerichtet werden. Er ist dazu bestimmt, in Jerusalem von denen, die dort das Sagen haben, zum Tod am Kreuz verurteilt zu werden. Jesus sagt hier, ich heile Kranke heute und morgen und erst am dritten Tag werde ich am Ziel sein. Ist keine wörtliche Aufzählung von Tagen. Also Jesus ist noch nicht nach 3 Tagen in Jerusalem, ne? Wir sind noch nicht mal bei Palmsonntag hier in der Erzählung. Ne? Also gemeint ist eine unbestimmte, relativ kurze Zeit in der Zukunft. Und Jesus muss in dieser relativ kurzen Zeit entschieden seinen Weg nach Jerusalem in den Blick nehmen. Warum muss er nach Jerusalem? Weil im Alten Testament klar ist, der Messias, wenn der mal kommt, dann richtet er von Jerusalem aus die Herrschaft Gottes aus. Deswegen muss er dahin. Überraschend ist, auf welche Weise das dann geschehen wird, dass die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird. Er muss sterben. Jetzt könnte man sagen, ja, wie sollten die das kapieren, die Bewohner von Jerusalem? Tja, man könnte sagen, das konnten die doch gar nicht verstehen, dass der Messias, wenn er kommt, ne, und nach Jerusalem kommt, dass der hingerichtet wird. Also die Schriftgelehrten, die hätten Dutzende Stellen aus dem Alten Testament herangeführt und gesagt, also Es ist doch immer davon die Rede, der Messias oder Gott selbst kommt am Ende, um seine Herrschaft aufzurichten. Er wird sein Volk Israel von allem Bösen befreien und die Feinde wird er vernichten. Ja, Jesaja 53 gibt's auch noch. Da ist irgendwie sowas Komisches von dem Knecht Jahwes, wird da gesagt, der wird irgendwie sterben. Das wurde zu der Zeit auch weitgehend ausgeblendet. Ja, wie ist es jetzt mit der Verantwortlichkeit der Menschen, die Jesus umbringen werden, und der Notwendigkeit, dass er umgebracht werden muss? Das spitzt sich jetzt nochmal zu. Verse 34, 35. O Jerusalem, sagt Jesus, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich scharen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Der bekannte Prediger Charles Spurgeon ist wahrscheinlich die meisten von euch im Begriff. Der hat mal offen gesagt, dass er diesen Vers, wie oft wollte ich deine Kinder um mich scharen, aber ihr habt nicht gewollt. Also es könnte irgendwie so, ja, kann das sein? Also Gott will etwas, aber dann will der Mensch es nicht und dann geschieht's auch nicht. Und für Spurgeon war das irgendwie ein Problem. Also er dachte, ja, das ist schon schwierig. Also gerade wenn man von der Erlösungslehre spricht, ne, da will man doch irgendwie glauben, also wenn Gott etwas will, dann tut er es auch und führt es aus. Ob wir das nun wollen oder nicht. Ja, es ist hier die altbekannte Spannung, ne, zwischen der göttlichen Souveränität und der Verantwortlichkeit der Menschen. Und hier ist es wieder ganz dicht beieinander. Auf der einen Seite sagt Jesus, es ist undenkbar, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem umgebracht wird. Ich muss dahin. Es ist von Gott bestimmt, dass ich dort sterben werde durch Menschenhand. Und dann nur ein Vers später. O Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Klammer auf, du tötest den Messias, den Gott dir geschickt hat. Und lässt ihn am Kreuz verrecken. Warum machst du das? Ist ein großes Geheimnis, ne? Und man muss aufpassen, ne? Also auf der einen Seite, diejenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben, haben also eine Schuld auf sich geladen, sondergleichen. Es war Ausdruck ihrer reinen Bosheit. Das wird in den Passionsberichten der Evangelien völlig deutlich, ne? Lauter Bosheiten, die da zusammenspielen, durch die Jesus, der überhaupt kein Unrecht begangen hat, ans Kreuz bringen. Gleichzeitig ist diese Ablehnung des Messias von Gott verordnet. Es muss so kommen, dass Jesus nach Jerusalem geht, um dort für die Sünden der Welt zu sterben. Für die damalige Generation von Einwohnern in Jerusalem hatte ihr Ungehorsam gegen Gott Folgen. Das kündigt Jesus dann im letzten Vers von Kapitel 13 an, Vers 35. Ja, euer Haus wird euch überlassen. Das sage ich euch. Ihr werdet mich erst wiedersehen, wenn ihr rufen werdet, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Also Jesus kündigt ihn an, also ihr werdet mich umbringen. Eure Generation. Das wird zur Folge haben, dass euer Haus euch überlassen werden wird. Und Haus, hiermit ist wahrscheinlich der Tempel und die Stadt Jerusalem gemeint. Sie wird euch überlassen bleiben. Mit anderen Worten, Gott zieht sich daraus. Ne? Vom Tempel und von Jerusalem ist im Alten Testament eigentlich immer davon die Rede, das ist Gottes Tempel, das ist sein Haus. Das ist seine Stadt, das ist sein Berg Zion. Und Jesus kündigt ihnen an, dass nachdem sie ihn umgebracht haben, dann ist es ihr Haus, ihre Stadt. Sie können sich dann auf nichts mehr berufen, dass nur weil sie da jetzt wohnen oder weil sie jüdische Abstammung sind, dass sie noch irgendwas von Gott zu erwarten haben, nachdem sie seinen Messias abgelehnt haben. Das betrifft die Generation von damals, aber wahrscheinlich will Jesus dann andeuten, dass sie dann am Ende, wenn er wiederkommt, dass die Generation, die dann lebt, dass die erkennen wird, das ist wirklich der Messias. Der, den wir damals, den unsere Vorfahren damals in Jerusalem umgebracht haben, das ist der Messias. Jesus nimmt uns voll in diese Mühle, sage ich mal, der göttlichen Souveränität und unserer Verantwortlichkeit. Also diese Frage, werden nur wenige gerettet? Die kann man ja, oder wer wird überhaupt gerettet? Die kann man zum einen von der Seite der göttlichen Souveränität so beantworten, dass man sagt, ja, die Gott erwählt hat, die, denen er den Glauben schenkt und die er im Glauben bewahrt, die werden gerettet. Es gibt etliche Stellen im Neuen Testament, die sagen das. Gleichzeitig, und die Betonung macht Jesus hier, gilt, jeder Einzelne soll zusehen, dass er am Ende dabei ist. Das heißt, er soll die Gnade Gottes nicht dazu missbrauchen, dass er sagt, das mit dem Reich Gottes, da komme ich sowieso rein, so wie ich bin. Nee, auf diese Weise kommt keiner rein. Ne? Jeder kommt auf die Weise rein, dass er von Gott zum Glauben geführt wird und in diesem Glauben ausharrt. Zum Schluss noch die Frage, ist es eigentlich erstrebenswert, ins Reich Gottes zu kommen? Das Bild, was Jesus hier verwendet für das Reich Gottes, ist das von einer riesigen Mahlzeit. Also ähnlich wie mit dem Abendmahl, aber viel größer. Also da kommen Menschen aus allen Teilen der Erde, um dann zusammen mit Abraham, Isaak, Jakob, Mose, David, Elia, Paulus, Petrus und viele anderen mehr, um mit ihnen gemeinsam am Mahl Gottes teilzunehmen. Und das Mahl, dieses Mahl, ist ein Sinnbild für das Reich Gottes in der Hinsicht, worum geht's da eigentlich im Reich Gottes? Was erfahren wir unter Gottes gnädiger Herrschaft? Vor allen Dingen erfahren wir seine Gemeinschaft. Also Gott braucht das nicht, dass wir uns um ihn herum versammeln und fröhlich sind und feiern, aber wir brauchen das. Gott hat uns so geschaffen, dass wir als seine Ebenbilder erst dann zur Ruhe kommen, wirklich zur Ruhe kommen, wenn wir in seiner Nähe sind. Wenn wir von ihm lauter gute Gaben empfangen und diese Gaben so anwenden, dass Gott verherrlicht wird. Und die Mahlzeit ist eben so ein Beispiel. Wir üben das ja auch eigentlich in den täglichen Mahlzeiten ein. Wir danken Gott für das, was er uns gegeben hat. Und der Dank ist eigentlich nur echt, wenn er wirklich von Freude erfüllt ist. Ne? Hey, ich danke dir, dass du mir heute wieder das gibst, was ich zum Leben brauche. Und das sei mir ein Zeichen darauf hin, dass du mich auch am Ende zu dir holen willst. Dass du mir auf dem Weg dahin, so wie du mir Brot und alles gibst, dass du auch meiner Seele all das gibst, was ich täglich brauche, um am Ende dabei zu sein. Also es geht am Ende darum, liebe Geschwister, durch Christus mit Gott für immer vereint zu sein. Ich glaube, eine der größten Kämpfe, die wir zu kämpfen haben, im Blick auf das Reich Gottes ist, wir müssen die Freude wachhalten. Das ist eigentlich ganz einfach. Also wenn man diese Freude hat, da fragt man sich, wie konnte ich sie nur eine Zeit lang nicht haben? Ne? Wenn man diese Freude aber dann nicht hat, sondern wenn man viel mehr Freude hat an anderen Dingen als an der Gegenwart Gottes, dann steht man wie ein Ochse vorm Berg. Man fragt sich, wie kriege ich diese Freude wieder, die ich mal hatte? Auch hier gilt wieder beides. Gottes Souveränität und unsere Verantwortlichkeit. Wenn du diese Freude nicht hast, wenn du dieses Begehren nicht hast, mit Gott vereint zu sein, dann kämpfe drum. Setze alles daran, dass Gott dich mit dieser Freude erfüllt. Amen.